7. 2.8.2010, 11.15 Uhr. Dr. 4 ist keine große Hilfe bei der Beschaffung von Substanzen. Das könne er gar nicht verschreiben und ambulant gäbe es das sowieso nicht. Das bekäme ich auch nirgendwo anders. Was ich da von Waffen redete, wer immer mich finde, sei traumatisiert. Freunde wahrscheinlich. Und schwierig sei das überhaupt nicht, wie käme ich darauf? Er habe im Notdienst gearbeitet, reihenweise Erschossene gesehen, das habe keiner überlebt. Vor die U-Bahn, vom Hochhaus oder am einfachsten mit Paracetamol, wirklich kein Problem. Er empfehle ein Hospiz. Freilich müsse man sich umsehen vorher, einen Platz reservieren. Aber schön sei es da, er habe nur positive Rückmeldungen. Meine Einwände, dass es um Psychohygiene gehe, werden ignoriert. Trotzdem bin ich froh, mit ihm gesprochen zu haben. Er ist ein guter Arzt, denke ich. Aber Paracetamol googelt man besser nicht. Auf dem Rückweg stellt sich sofort das Bild der Waffe wieder ein und gleich geht es mir besser. Das ganze Gespritze war eh ein Irrweg. Dass alles andere nicht hundertprozentig sicher ist, wie Katrin schwört, muss egal sein. Ich will mir ja gar nichts antun, das ist doch nicht der Punkt. Aber tagelang durch verrauchte Neuköllner Hinterhofwohnungen laufen zu müssen und mit Leuten zu sprechen, die nicht sagen wollen, wie sie heißen, nur um Gewissheit zu haben, das ist eines zivilisierten mitteleuropäischen Staates nicht würdig. 23.01 Uhr. Mittags alle Sachen in eine Tasche geworfen und nach Binz gefahren, Eltern besuchen. Eine Mutter mit 3 Kindern im Abteil trotzdem die ganze Zeit arbeiten können. Von Katrin neulich gehört, die Zugabteile in Europa sind dem Innern von Kutschen nachempfunden. Großraumabteil kommt aus Amerika und die Fähigkeit, einander stundenlang in die Augen zu sehen, ohne miteinander zu reden, musste anfangs mühsam gelernt werden. Am Bahnhof holen mich wie jedes Jahr meine Eltern ab. Ein bisschen surreal. Und dann laufe ich als erstes ans Meer. Der Anblick der abendlichen Ostsee lässt mich kalt. Große Wassermassen. Ich bin zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Es ist nicht mehr sehr warm und in der Dämmerung spielen Leute Volleyball. 5.8.2010, 17.30 Uhr. Der zweite Umbruch, Chick, ist da. Ich brauche genau 10 Sekunden, um einen katastrophalen Fehler zu finden. Vom Typus A spricht, B spricht, B spricht. Katja verspricht am Telefon, die anderen korrigierten Stellen nochmal durchzusehen. 7.8.2010, 20.22 Uhr. Früh morgens in hohen Wellen gebadet. Kaum Sonne den ganzen Tag. Nachmittags nochmal an den Strand und bei starkem Wind Volleyball gespielt, 3 gegen 3. Ich spiele nicht viel schlechter als die anderen jungen Männer. Dann wieder in die Wellen. Was Dostojewski sich da zusammenschreibt, ist streckenweise von beachtlicher Schlichtheit. Grausam die Marie und die Kinderstelle. Die Motivation seiner hysterischen Szenen lässt zu wünschen übrig. Dann wieder wird seitenlang hierhin und dorthin gegangen und Überflüssiges geredet. Auch der epileptische Anfall ist nicht so makellos beschrieben, der innere Monolog, das Bild des Messers im Schaufenster, die Groschenromanmethoden, mit denen Stimmung erzeugt wird. Und doch, wie sehr hat sich das alles in meiner Erinnerung festgehakt? Die Nische, in der Rogoschin steht. Ich kann es nicht analysieren und werde es wohl auch nicht mehr herausfinden, warum das Bild einen so starken Eindruck hinterlässt. Vielleicht liegt's auch gar nicht am Buch. Und es ist die Aufladung durch die frühe Lektüre. Der Idiot war das Erste, was ich von Dostojewski las. Und ich las es nur des Titels wegen. Hatte mich schon als Kind fasziniert. Verirrt stand das Buch im Regal meiner Großmutter. In meiner Familie wurde kaum gelesen und auf alles, was ich las, kam ich mehr oder weniger zufällig. Über ein Nachwort in irgendeinem Dostojewski gelangte ich zu Schopenhauer, von Schopenhauer zu Nietzsche und über Nietzsche, der ihn als gleichwertigen Psychologen zu Dostojewski führt, zu Stendhal. Ein jahrelanger, mühsamer Irrlauf nach Bildung. Ein wildes Rumlesen in Zeiten stärksten Liebeskummers. Die Sackgassen waren zahlreich und dass Sozialleben auch weitergeholfen hätte, war mir damals nicht bewusst. Besonders schlimm nach dem Abitur. Im Zivildienst hatte ich den Eindruck, endgültig zu verblöden und ich zwang mich in jeder freien Minute zum Lesen. Das war etwa zu der Zeit, als ich auch aufhörte, fernzusehen und Gespräche über Alltägliches ablehnte. Ich empfand das alles als Zumutung und beschäftigte mich neben meinem Liebeskummer nur noch mit Malerei und großer Lektüre. Wobei das mit der Lektüre eine Mühsal war. Große Lektüre von großem Mist zu scheiden, ist ein zeitraubendes Unterfangen, wenn man aus kulturfernen Schichten kommt und niemanden kennt, der sich sonst noch dafür interessiert. Bis weit ins Malereistudium hinein hangelte ich mich an Ponks Lexikon der Weltliteratur durch den Dschungel. Proust gilt dort als ein Beispiel für die blendende Unmenschlichkeit des L'art pour l'art, und seiner Recherche wird so viel Platz eingeräumt wie Gustav Freitags Die Ahnen. Solzhenitsyn hat bei Ponks 5 Seiten, Böll eine, Salinger 1/9 Seite, und Nabokov war im Gegensatz zu den Weltliteraten Günter Kunert oder Rainer Kunze 1984 gänzlich unbekannt. Also las ich erstmal Kunert und Kunze. Das meiste, was ich entdeckte, entdeckte ich aus Versehen. Natürlich gab es auch in meiner entfernteren Umgebung immer mal Leute, die von Proust oder dem Fänger im Roggen schwärmten. Aber das war von der Schwärmerei für Hesse oder Castaneda für mich nicht zu unterscheiden und aus Zeitgründen kaum zu überprüfen. Castaneda weiß ich bis heute nicht, was das ist. Sogar meine Freundin las Sven de Merian. Ich hielt es für gut, vorne anzufangen, bei deutscher Klassik und Romantik, von Goethe bis Heine und den ganzen Quatsch dazwischen leider auch. 20. Jahrhundert ignorierte ich ganz, hielt ich für Unfug, zum einen in Erinnerung an meine Schullektüre, zum anderen, weil ich die Malerei des 20. Jahrhunderts ebenfalls für Unfug hielt. 10.08.2010, 7.56 Uhr. Früh morgens wieder ins Meer, es ist so herrlich. Kann man sowas Ähnliches nicht auch in Berlin-Mitte, um aufzuwachen? Dann an dem problematischen Kapitel 17 gearbeitet, wie 100 Mal zuvor mich an dem Sturmkapitel von Ernst Wilhelm Händler orientiert und es, hoffe ich, endlich hingekriegt. Nach 3 oder 4 Tagen. Ein 10 Seiten langes Kapitel, das nichts weiter beschreibt, als wie einer an einer Leiter vom Dachboden steigt. Ich bin zu langsam für diesen auktorialen Scheiß. Katrin ist jetzt im Boot, hoffe ich. Mein Vater beginnt einen Satz mit: Ich erinnere mich, vor genau 70 Jahren, er ist 73, folgt die Geschichte, wie seine Schwester in der Ostsee schwimmen lernte, mit einer Schlinge um den Bauch. 16.05 Uhr. Es ist wie immer. Die Müdigkeit haut wie mit einem Hammer auf mich ein. Irgendwann habe ich ein paar wache Minuten und dann muss ich losschreiben. Danach bin ich für ein paar Stunden immun, sogar gegen Lärm. Die mittlerweile gelöste Frage der Exit-Strategie hat eine so durchschlagend beruhigende Wirkung auf mich, dass unklar ist, warum das nicht die Krankenkasse zahlt. Globuli ja, Bazooka nein. Schwachköpfe. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Neubrandenburg. Die Waffe kann ich problemlos in die Hand nehmen. Trommel rausschwenken, Finger in den Rahmen halten, der Lauf, die Züge, Trommel rein, Hahn spannen, Hahn vorsichtig zurückrasten. 357er Smith & Wesson. Unregistriert, kein Beschusszeichen. Aber als ich eine Patrone in die Hand nehmen soll, zittert meine Hand. Ich fühle ein spitzes, silbernes Ziehen im Hinterkopf. Eine der merkwürdigsten und schönsten Stunden meines Lebens. 1,5 Stunden Gespräch über Waffen und Philosophie. Wie bei Kirillow auch wird Tee serviert. Henne mit Reis gibt es nicht. Ich frage mich, ob ich auf dem Fahrrad aufgeregter zwischen den Polizeistreifen hindurchfahren würde, wenn ich nun unlautere Absichten hätte. Kann mich in die Skrupel dieses früheren Lebens nicht mehr hineinversetzen. Ich glaube, ich könnte jetzt Banken überfallen, ohne dass mein Puls über 60 ginge. Die Munition zur Aufbewahrung X gegeben. 11.08.2010, 23 Uhr. C. liest das Kapitel und gibt den Ratschlag, den sie immer gibt. Kürzen, das muss alles schneller in die Handlung münden, und hat wie immer recht. Was ich bräuchte, wären im Grunde Korrekturleser, die direkt hinter mir den Besen durchschwingen. Ich verplempere unglaublich Zeit, nicht nur damit, dass ich an aussichtslosen Stellen herumfeile, ich kann auch die Qualität der Guten nicht erkennen. 12.08.2010, 4 Uhr. In der Nacht katastrophale Albträume. Versuche im Dämmern immer wieder den Text umzuschreiben und will morgens nur noch das ganze Ding von der Festplatte löschen. 13.08.2010, 1.12 Uhr. Mir scheint, es ist unerträglich, was ich hier schreibe. 15.08.2010, 22.12 Uhr. Vorgestern großes Treffen im Erholungsheim Clara Zetkin in Teupitz. Früh am Morgen schon geschrieben, dann mit Natascha nach Teupitz und dort gleich wieder an den See gesetzt und weitergeschrieben. C. ist nicht dabei, ihr Vater wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Cornelius schläft in meinem Zimmer. Am Morgen finde ich keinen richtigen Platz zum Arbeiten. Mir fehlt mein Tee, mir fehlt die Ruhe. Ich mache Smalltalk, führe kein einziges ernstes Gespräch und bin nach ein paar Stunden ein Wrack. Auf der Bootsfahrt liege ich heulend in Saschas Schoß, auch danach überkommt es mich alle 5 Minuten. Dann große Müdigkeit. Ich weiß, dass ich arbeiten müsste, um da rauszukommen, aber ich kann nicht in diesem Chaos. Im Traum laufe ich die ganze Nacht Tobi hinterher, von dem ich weiß, dass er Rettungssanitäter ist und mir zeigen kann, in welchem Winkel man sich in den Mund schießt. Herrlich, das Baden im See. Holm, Marek und Cornelius schwimmen mit Leichtigkeit zur gegenüberliegenden Insel. Könnte ich nicht. Hätte ich nie gekonnt. Lars' Fähigkeit, über größere Zeiträume ganze Gesellschaften zu unterhalten, habe ich so von früher nicht in Erinnerung. War früher, glaube ich, auch nicht so. Er könnte sich ein bisschen beeilen mit seinem Blockbuster. Am letzten Tag springen alle auf dem großen Trampolin am See. Die Gelassenheit der Eltern, die dabei stehen, während ihre Kinder zwischen Schleudertrauma und Gehirnerschütterung herumhopsen, ist mir unbegreiflich. Ich selbst war seit circa 30 Jahren nicht auf so einem Teil, aber sich mit Selbstvertrauen auf den Rücken fallen lassen, wieder hochschnellen, drehen, irgendwo tief im Körper sind all diese Bewegungen noch gespeichert. Am ausdauerndsten ist ein 3-Jähriger mit Windeln, der sich die ganze Zeit mühelos aufrecht hält. Abschied nehmen geht nicht. Ich muss mich an Jana hängen und mit ihr um die große Masse herum zum Auto laufen. Die Rückfahrt geht sehr schnell und zu Hause komme ich sofort wieder ins Gleichgewicht. 17.08.2010, 23.55 Uhr. Katrin richtet mir die Dropbox ein, damit ich mit ihr und C. zusammen an dem Wüstenroman schreiben kann. Allein würde ich es nicht schaffen. Die Materialfülle ist zu groß, ich bräuchte mindestens 1-2 Jahre. So kann ich wenigstens einmal grob durchgehen, in dem Bewusstsein, dass hinter mir jemand aufräumt und es doch noch ein Buch wird. Ziemliches Motivationsproblem, von morgens bis abends an etwas zu arbeiten, das man mit 80%iger Wahrscheinlichkeit als Ergebnis nicht sehen wird. Ich versuche es mit dem Gedanken, dass ich mir in 2 Jahren mit 20%iger Wahrscheinlichkeit in den Arsch beißen werde, wenn ich es dann nicht geschrieben habe. Der Splatterfilm, in den Katrin abends wollte, ist ausverkauft. Stattdessen Toy Story 3. Auch fantastisch. Wie unverblüffend die 3D-Sache. Nach 1 Minute hat man sich gewöhnt und vergisst es für den Rest des Films. 20.08.2010, 16.20 Uhr. Wiederholt habe ich jetzt schon meine in der Psychiatrie gewonnene und seitdem relativ unverändert mit mir herumgeschleppte Ansicht geäußert, wir existierten nicht. Nichts existiere. Ohne Begründung. Katrin schickt mir deswegen Alex Artikel über die Zeit für das Lexikon des Unwissens 2. Und Alex, der Astronom, fragt an, wie ich die Konsistenzfrage löste, wer oder was denn meine Ansicht vertrete, nicht zu existieren. Ich bin nicht sehr beschlagen in der abendländischen Philosophie, fürchte aber, dass diese Konsistenzfrage Descartes bekanntestes falsches Theorem zur Voraussetzung hat. Es kommt mir außerdem vor, als sei das Paradoxon nicht schwerer auszuhalten als die von der Physik ohnehin andauernd beobachteten Ungeheuerlichkeiten in der Aufführung kleinster Teilchen. Da kommt ja auch kein Philosoph und verlangt Anschaulichkeit und Konsistenz im Einstein-Podolsky-Rosenwunderland. Meine derzeitige Ansicht ist, und ich kann sie logisch nicht begründen, ich befinde mich für mich selbst überraschend jetzt auch außerhalb der Klapse auf einer religiösen Ich-fühle-aber-so-Argumentationslinie, dass der winzige Bruchteil der Sekunde, in dem ich zwischen Vergangenheit und Zukunft zu Bewusstsein komme, im Vergleich zur Unendlichkeit dieses Universums auf ein Nichts zusammenschrumpft, auf mathematisch Null. Ein Wimpernschlag und der Wimpernschlag ist vergangen. Ein Wimpernschlag und 12,5 Milliarden Jahre sind vergangen. Was sich ändert, existiert nicht. In meinen Momenten der Hypomanie sehe ich noch immer im Zeitraffer die Sonne sich aufblähen und unser Weltall plastisch auseinanderfliegen. Ich bitte trotzdem, mich nicht wieder einzuweisen. Am Ende, wenn die Welt vergeht und kein Gedicht weiß, wer wir waren, wenn kein Atom mehr von uns steht seit 12 Milliarden Jahren, wenn schweigend still das All zerstiebt und mit ihm auch die letzten Fragen, wird es die Welt, die es nicht mehr gibt, niemals gegeben haben. 21.08.2010, 23.56 Uhr. Zum Ende des 4. Zyklus der Chemo nehme ich mir 1,5 freie Tage. Schwierig. Wieder einen Ordner Prosatexte weggeschmissen. Schlechtes Zeug. Gestern schon einen Packen aufwendiger Zeichnungen, an denen ich in meinem Studium viele Monate gearbeitet hatte. Meine ersten Comics. Alles schlecht. Abends mit Klaus lange über den Tod Gernhards gesprochen. Seine Arbeitseinstellung zuletzt. Mir nicht klar, wie man aus dieser Nachruhmsache irgendeinen Trost ziehen kann. Ich arbeite nur, um zu arbeiten. 22.08.2010, 11.51 Uhr. Wenn ich heute Morgen Kugeln gehabt hätte, hätte ich's getan. Keine schreiende Verzweiflung, keine Tränen, nur so. Kann nicht mehr, will nicht mehr, sinnlos. Müsste arbeiten, geht nicht. Jetzt ein Tavor, das zweite seit der Psychiatrie. 23.41 Uhr. Liege neben C unterm offenen Fenster. Stundenlang schüttet der Regen. Herrliche Nacht. Im Traum ein Fuchs mit zwei Köpfen. Einer vorne, einer hinten. Einer lebendig, einer tot. Versuche, den Lebenden zu füttern. Es schneit. 23.08.2010, 14.14 Uhr. Im strömenden Regen stürzt eine Frau aus einem Restaurant unter meinen Regenschirm und fragt, ob ich sie mitnehme. Ich bringe sie bis zur Mensa. Sie ist Ärztin an der Charité, Innere. 24.08.2010, 22 Uhr. Der Video-TK im 451 bietet zwei jungen Spaniern, Mann und Frau an, draußen vor die Tür zu gehen. We don't have no complaint paper. We can go the shit out on the street if you want complaint paper. Go back to Spain and there und so weiter. Gucke, Nordsee ist Mordsee, nachdem mich nun auch Jens auf die Ähnlichkeiten zu Chick aufmerksam gemacht hat. Der Film ist schlecht. Die Stimmung der Bilder trifft es aber genau. 25.08.2010, 16.31 Uhr. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich mich erschieße. Ich könnte mich nicht damit abfinden, vom Tumor zerlegt zu werden, aber ich kann mich damit abfinden, mich zu erschießen. Das ist der ganze Trick. Schon seit Tagen keine Beunruhigung mehr. Sobald ein Gedanke kommt, höre ich das geschmeidig klickende und einrastende Geräusch der Abzugsgruppe und Ruhe ist. Die Ähnlichkeit zu meinem Verrücktsein ist unverkennbar. Nur, dass ich jetzt nicht verrückt bin, meiner Meinung nach. 8. 30.08.2010, 9.41 Uhr. Der Wüstenroman hat mittlerweile über 300.000 Zeichen, einigermaßen durchgearbeitet. Noch mindestens genauso viel kommt noch, aber das ist zu schaffen. Ich drehe schon wieder am Rad. 16 Stunden Arbeit am Tag. 31.08.2010, 17 Uhr. Eine Sturmböe fegt mir die Mütze vom Kopf. 30 Meter hinter mir bremst eine Fahrradfahrerin mit dem Vorderrad auf der Mütze und hebt sie für mich auf. Bettina Semmer. Sie fragt, wie es mir geht, findet, dass ich gut aussehe und legt mir eine Hand auf die Stirn, um Energie zu spenden. Das Angebot weiterer Energiespenden am Wochenende kann ich allerdings nicht annehmen. 21 Uhr. C geht's beschissen, mir geht's beschissen. Zusammen ist es okay. 1.9.2010, 16.57 Uhr. Exit-Strategie die dritte. Man macht mich darauf aufmerksam, dass der Wüstenroman mir eine Fatwa einbringen wird. Dabei wird die Religion bisher ausschließlich gelobt. Die sittigende Kraft, die Klarheit des Gottesgedankens, Bildung und Scharia. Fraglich natürlich, was der Freundeskreis Dyslexie e.V. da am Ende herausliest. Und die richtige Islamstelle kommt ja erst noch. 5.9.2010, 10.23 Uhr. Im Traum wohne ich in Rom. Mitglieder der agnostischen Front verhören mich inquisitorisch, ob ich noch Atheist bin. Später gegoogelt, die gibt's wirklich. Auf den Seiten der BVG hat jemand unter meinem Namen eine Kontaktanzeige aufgegeben. Text ist harmlos, erinnert mich aber an die deutlich weniger harmlose und sehr beunruhigende Geschichte vor 6 oder 7 Jahren, kurz nach Lottmanns Langer Nacht der Popliteratur. Da hatten wir im Kurvenstar gelesen. Gerrit Bartels hatte vernichtend darüber geschrieben und wenige Tage später, als ich mit Holm und noch wem in einer Kneipe in der Metzer Straße saß, kam ein mir unbekannter Mann an unseren Tisch und fragte: Prügeln wir uns gleich oder später? Gerrit Bartels, wie sich dann rausstellte, der am selben Morgen einen mit meinem Namen unterzeichneten Brief bekommen hatte, in dem so Sachen standen in der Art, man wisse, wo sein Auto parke. Er habe mich, den Briefschreiber, schon länger auf dem Kieker, lange kicke ich mir das nicht mehr an, und dann noch irgendwas mit Fresse hauen. Sprachlich klang das ein bisschen nach Titanic-Umfeld, und es war offensichtlich jemand aus meiner näheren Umgebung. Bartels und ich konnten das Missverständnis an jenem Abend nicht wirklich ausräumen, erst als wir uns in Klagenfurt nochmal wieder trafen. Er fand Gefallen am Van Allen-Gürtel, schrieb eine gute Kritik und dann auch noch ein Porträt, bei welcher Gelegenheit er mir auch den ominösen Brief zeigte. Seitdem hatte ich mich immer gefragt, ob es den Briefschreiber wohl gewurmt hat, so erfolglos gewesen zu sein. Erst heute macht C. mich darauf aufmerksam, dass der Mann angenommen haben muss, seine Drohungen hätten die positive Berichterstattung bewirkt. Im Nachhinein ganz lustig. Aber wenn ich an jenem Abend nicht zufällig in der Metzer Straße gesessen hätte, hätte das alles sehr unschön werden können. 15.13 Uhr. In der S-Bahn am Zoo steigt ein mit Handschellen gefesselter Mann die Treppen hinauf. Der Mann ist groß und dürr, ganz in Leder gekleidet und mit etwas zu viel silbernen Beschlägen behängt, um einen ernsthaft nach dem fehlenden Polizisten Ausschau halten zu lassen. Einige Meter vor ihm nur ein Dicker in schäbigen Alltagsklamotten. Wie schön, in einer Stadt zu leben, in der auch nicht ein einziger Passant sich nach den beiden umdreht. 6.9.2010, 9.29 Uhr. Bei C. im Bücherregal Dostojewskis Briefe. Schlage zufällig als erstes die Stelle auf, wo er an seinen Bruder von der Hinrichtung schreibt. Heute, am 22. Dezember 1849, wurden wir alle nach dem Somjonower Platz gebracht. Dort verlas man uns das Todesurteil, ließ uns das Kreuz küssen, zerbrach über unseren Köpfen den Degen und machte uns die Todestoilette, weiße Hemden. Dann stellte man 3 von uns vor dem Pfahl auf, um das Todesurteil zu vollstrecken. Ich war der 6. in der Reihe. Wir wurden in Gruppen von je 3 Mann aufgerufen und so war ich in der 2. Gruppe und hatte nicht mehr als 1 Minute noch zu leben. Ich dachte an dich, mein Bruder, und an die Deinen. In dieser letzten Minute standest du allein vor meinem Geiste. Da fühlte ich erst, wie sehr ich dich liebe, mein geliebter Bruder. Ich hatte noch Zeit, Pleschtschejew und Durow, die neben mir standen, zu umarmen und von ihnen Abschied zu nehmen. Schließlich wurde Retraite getrommelt, die an dem Pfahl gebundenen wurden zurückgeführt, und man las uns vor, dass seine kaiserliche Majestät uns das Leben schenkte. Einen Brief vorher bedankt er sich bei seinem Bruder für Shakespeare und Jane Eyre. Sehr gut.